wer diese Tage die Nachrichten liest oder auch den Blick in die Welt richtet, ja, den kann es mitunter ganz schön erschüttern. Denn das, was wir da sehen, das sind Kriege, das ist Gewalt. Und auch wirtschaftlich und gesellschaftlich hat man irgendwie den Eindruck, dass wir nicht unbedingt rosige Zeiten erleben. Da stellt sich natürlich für viele die Frage, wie gehen wir damit um? Einfach abschalten, also ganz sprichwörtlich, sowohl die Medien und den Fernseher, als auch vielleicht den Geist, sich davon einfach so ein bisschen fernzuhalten, zu distanzieren, gar nicht mehr damit zu beschäftigen. Oder vielleicht müssen wir gerade jetzt aktiv werden, vielleicht braucht es uns gerade jetzt, vielleicht braucht es unsere Hilfe, unsere Unterstützung oder braucht es möglicherweise etwas ganz anderes. Ich habe heute eine Wirtschaftspsychologin zu Gast, die sich genau mit diesem Thema intensiv befasst. Ich verfolge sie schon sehr lange, habe schon einiges von ihr gelesen, vor allem in Bezug auf die Frage, wie wir Arbeit in Zukunft gestalten. Sie hat einen ganz tollen Think Tank mitbegründet zu diesem Thema, den Next Work Innovation Think Tank. Da gibt's ganz super spannende Forschung rund um die neue Arbeitswelt. Unter anderem mit Fragen, wie lassen sich Organisationen und Prozesse transformieren? Wie gelingt bei aller Ablenkung eine fokussierte Arbeit? Also ihr merkt, sehr interessante und sehr relevante Themen vor allem. Und ihr ahnt möglicherweise, wer so viel Wissen vereint, der schreibt meistens auch darüber. Sie tut es sogar sehr erfolgreich. Mut zur Zuversicht heißt das aktuelle Buch. Und darin möchte ich heute gerne ein bisschen mit ihr schmökern. Es ist mir eine Ehre und das sage ich, liebe Vera, weil ich es genauso empfinde, dich heute hier im Denkraum zu haben. Herzlich willkommen, Vera Starker.
Ich danke dir recht herzlich, liebe Hanna, und bin gerne bei dir.
Wie schön. Vera, ich bin, jetzt muss ich gerade zurückdenken und ich weiß nicht, ob ich es genau zusammenkriege, vor ein oder zwei Jahren auf dich gestoßen in dem Magazin Brand 1. Da gab es einen Beitrag über deine Focused Company und so ein bisschen die Frage, wie gelingt es uns in der heutigen Zeit und auch in Zukunft, fokussiert zu arbeiten, konzentriert zu arbeiten und allen Ablenkungen zum Trotz ein bisschen Struktur und Prozesse zu optimieren in dem Arbeitsalltag. Das soll jetzt heute gar nicht unser Hauptthema sein, denn es geht um dein neues Buch, aber ich möchte es zumindest allen Hörern, die heute mit dabei sind, einfach mal ans Herz legen, sich da ein bisschen mit zu befassen. Also The Focused Company hat mich damals sehr bewegt und umso schöner finde ich es, dass wir jetzt ein, zwei Jahre später hier gemeinsam sitzen und über das Thema Zuversicht sprechen. Liebe Vera, ich habe in deinem Buch gelesen und ich glaube, da sind wir uns recht ähnlich, dass es dir und auch deiner Co-Autorin sehr daran gelegen ist, Dinge und Begriffe erstmal so ein bisschen zu definieren und denen Inhalt zu geben, bevor man dann in der Tiefe sich mit ihnen befasst. Nimm uns mal mit in die Welt der Zuversicht, weil ich glaube, da gibt es für viele ja doch ein wenig Verwirrung zumindest oder vielleicht keine Einigkeit im Sinne einer Definition. Was unterscheidet Zuversicht beispielsweise von Themen wie Optimismus oder von der Frage, wie hoffnungsvoll sind Menschen? Also nimm uns da mal mit in die Welt der Zuversicht. Was ist es, was bedeutet sie und warum braucht man sie so sehr?
Also wir haben interessanterweise sogar aus dem Arbeitskontext heraus, Hanna, angefangen, uns damit zu beschäftigen, weil wir merken ja, dass die Krisen dieser Welt, die hören ja nicht an der Unternehmenseingangspforte auf. Das heißt, die Menschen nehmen ja das, was sie aufnehmen, mit in die Teams, mit in die Unternehmen. So, das heißt, eine krisenhafte Stimmung, ein negativer Fokus spiegelt sich auch in der Arbeit wider. Und das ist ja was du auch quasi in deiner Arbeit kennst, ne? Da wieder so ein Paradigmenwechsel auch zu ermöglichen, um wieder einen Fokus auf das Gelingen und auf das Mögliche zu bekommen. Also insofern kommen wir wirklich aus der Arbeitswelt, sind wir zu dem Thema gekommen und haben uns dann gefragt, ja, was ist denn eigentlich der Unterschied zu Hoffnung, Optimismus, Resilienz wird ja auch sehr viel richtigerweise heutzutage thematisiert. Und dann haben wir geguckt, na, Zuversicht ist uralt. Also ist wirklich ein sehr, sehr alter Begriff und klingt für viele ja auch verstaubt. Mhm. Aber dann haben wir mal so ein bisschen auch in die Studienlage geguckt und haben festgestellt, dass Zuversicht quasi ein Konstrukt zweiter Ordnung ist, der wie eine Art Sammelbegriff über Hoffnung, Optimismus und Resilienz liegt. Und zwar im Sinne von dem größten Handlungsaspekt, der da vereint wird. Ne? Also für uns ist Zuversicht nicht ein wird schon gut gehen, was ja oft so die Optimisten sagen. Die Kölner sagen, es hätten aber gut gegangen. Ja? Mhm. Das stimmt ja auch oft. Aber wir glauben, dass jetzt die Zeit vorbei ist, dass wir sagen können, es wird schon immer gut gehen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, Optimismus alleine nicht. Hoffnung, ja, Hoffnung ist was auch schon eher Passives, ne? Ich hoffe, dass etwas anderes passiert oder etwas, jemand anderes etwas tut. Und gesagt, nee, wir müssen selbst etwas tun. Und da ist uns schnell klar geworden, dass die Zuversicht aus unserer Definition heraus einen klaren Blick auf die Realität mit sich bringt. Also wir wollen nicht verleugnen, nicht vermeiden, nicht ignorieren. Und ein, ich würde sagen, konsequentes Erarbeiten von Handlungsräumen. Egal wie klein sie sind. Und das lässt sich übrigens auch so in der Neurobiologie sehen, wenn wir anfangen können, ins Tun zu kommen, dann könnte man das quasi im MRT sehen, weil die Amygdalae, also die, da wo das Angstzentrum ist, die werden kleiner. Ja, also das Handeln und das Tun, das war das, was für uns im Vordergrund stand, weil die Krisen sind die Krisen. Ja, aber wenn wir halt ohnmächtig oder erschöpft auf dem Sofa liegen, dann ändert sich mal nichts.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, die Handlungskomponente unterscheidet die Zuversicht von Optimismus und von Hoffnung.
Ja, das ist, dass etwas tun und dann Zuversicht entwickeln, dass das auf jeden Fall Sinn macht, was wir da tun. Wir wissen ja nie, ob die Sachen, die wir tun, erfolgreich sind oder nicht. Ich sag mal zum Glück, sonst wäre ein komisches Leben, wenn wir alles prognostizieren könnten. Aber Zuversicht bedeutet Sinnhaftigkeit. Ne? Es macht mir Sinn, das zu tun und ich bin positiv, weil ich bewege etwas. Ich maße mir selber Einfluss auch zu. Und das ist in einer, sage ich mal, sehr empörten und sich ohnmächtig fühlenden Welt, glaube ich, der Schlüssel auch für ein schönes Leben.
Und diese Ohnmacht, die wird uns ja mitunter auch eingeredet. Ich möchte gerne einmal zwei, drei Sätze aus deinem Buch vorlesen. Da steht beispielsweise, sie reden uns ein, dass es nichts bringt, wenn der einzelne Müll trennt, weil die Recyclingunternehmen doch sowieso alles verklappen. Dass es der Umwelt nichts bringt, den Zug zu nehmen anstelle des Fliegers, weil der Flieger ja sowieso fliegt. Dass es nichts bringt, Wasser zu sparen, weil die Fabriken ja den viel größeren Verbrauch haben. Und dass kein oder zumindest wenig Fleisch zu essen ebenfalls keinen Unterschied macht, weil Deutschland Fleisch in großen Mengen exportiert und so weiter und so fort. Worauf ich hinaus will, ist die Frage, wie groß ist eigentlich unser Einfluss? Und haben wir genug Einfluss, um tatsächlich etwas beitragen zu können?
Also für mich ist das ist die größte Fake News ever, ne, dass den Menschen eben das eingeredet wird, dass wir nichts tun können. Und ich bin ja auch nicht im Entweder-Oder. Ich sage ja nicht, naja, wenn wir Menschen als Verbraucher alles tun, dann müssen die Unternehmen nicht mehr. Ich bin ja beim sowohl als auch. So. Und die Menschen, die das aber behaupten, ne, es bringt ja nichts, dass du das und das tust, die nehmen uns die Chance, uns wirksam in der Krisenbewältigung zu erleben. Und das ist das total Fatale daran, weil wenn ich eh nichts tun kann, bin ich ohnmächtig. Und die Ohnmacht ist das, was Menschen am allerschlechtesten aushalten. Ja, das ist, unser Gehirn kennt ja Kampf oder Flucht, Flight or Fight. Und das heißt, wir wollen etwas tun. Und wenn wir uns ohnmächtig fühlen, wenn nichts davon geht, fallen wir in den Todstellreflex, so wie die Tiere auch. Und es ist für uns der schlechteste aller Zustände. Deswegen würde ich immer sagen, selbst wenn es nichts global gesehen bringen würde, zumindest mal für mich selber darf ich es tun. Zumindest mal für mein Umfeld darf ich es tun. Und der Rest ist ehrlich gesagt Mathematik. Also wenn man sich umguckt, ne, wenn man sagt, alle Menschen um mich herum tun das, dann kann man mal einfach aufzählen, wie viel CO2 gespart wird. So, und wenn man dann die Nachbarsiedlung nimmt und wenn man auch das Unternehmen nimmt und so, Mathematik. Deswegen bin ich, werde ich da sehr kategorisch, wenn ich das so höre. Ne? Das bringt ja eh nichts, weil, wenn du sage ich ja, willkommen in der Geisterbahn, dann kannst du dich ja direkt irgendwie einsagen lassen.
Ja, die Mathematik und die Zahlen sind das eine und das andere ist ja, dass wir auch nicht unterschätzen dürfen, was für eine Vorbildfunktion wir haben und was für eine Wirkung wir auf andere Menschen haben. Also diese Summe an Menschen, die dann da mitmachen, die kommt ja nicht einfach so zustande, weil jeder sich mit dem Thema beschäftigt und sich dann proaktiv dafür entscheidet, etwas zu tun, sondern oftmals ja auch, weil uns andere Menschen begegnen oder wir andere Menschen beobachten, die etwas Bestimmtes tun für die Umwelt, für den Planeten, für die Gesellschaft und dann entscheiden, oh Mensch, das gefällt mir, dann mache ich mit. Also.
Also das ist das, was der Hartmut Rosa, finde ich sehr, sehr wunderbar in seinen Büchern auf den, also beschreibt, ne? Diese soziale Energie, die entsteht, wenn Menschen quasi am gleichen Strang ziehen. Ja, und die kann ich nicht mit mir selber erleben, sondern die entsteht zwischen Menschen. Und für mich war das wirklich der zuversichtlichste Moment in diesem Jahr, jetzt mal außerhalb meiner Familie, gesellschaftlich betrachtet, diese Demonstrationen, die sehr klein angefangen haben. Also ich war auf dieser Erstdemonstration in Berlin und die fing um 2 Uhr an und um 14:45 war der Platz ziemlich leer. Und ich habe gedacht, oh je, meine, das wird ganz schlimm. Und dann auf einmal waren es 25.000 und dann kam die nächste Stadt und es wurde immer größer. Und da waren so viele Leute, die noch nie demonstrieren waren. Das hast du gehört, weil die immer gesagt haben, aber was passiert denn jetzt? Was müssen wir jetzt tun? Also man hat einfach gemerkt, die waren noch nicht so oft da. Und da ist so eine soziale Energie entstanden. Und das ist ja auch so rübergeschwappt. Und vielleicht ein Beispiel aus einem ganz anderen Kontext heraus, aber das Sommermärchen in Deutschland. Ja, der Fußball, auf einmal war so eine soziale Energie da und alle waren herzlich miteinander und so, da hat man gehupt, nicht weil der andere nicht schnell genug gefahren ist, sondern weil man gesagt hat, hey, ich gucke auch Fußball. Oh. Und das ist das doch, was wir uns geben und schenken können. Ja, mehr dieser sozialen Energie. Dafür muss aber jeder auch ein Stück weit aus diesem Krisenfokus aussteigen und auf das, was möglich ist, schauen. Und das ist das so, das Herz, die Herzensangelegenheit hinter dem Buch, dass wir den Leuten erklären, was passiert euch im Gehirn, was ist Zuversicht und wie komme ich dahin, damit wir nicht nur wirkungsvoll sind, sondern einfach ein schöneres Leben haben. Mehr von dieser sozialen Energie. Das wäre so, das ist unsere Hybris. Wir nennen das Zuversichtswende, Hanna.
Ja, das ist ein schöner Begriff, der gefällt mir. Und für diese Zuversichtswende, wenn ich dich richtig verstehe und auch das Buch richtig interpretiere, braucht es im ersten Schritt mal das Bewusstsein für meinen Gestaltungsspielraum, haben wir gerade gesagt, und den hat jeder Mensch, egal wie klein oder egal wie unscheinbar er vielleicht zu Beginn erscheinen mag. Und dann auch den Mut, also nicht umsonst heißt euer Buch Mut zur Zuversicht und dann auch den Mut, etwas zu tun. Was verbindet ihr mit dem Mut? Also warum braucht es den Mut? So eine Überwindung steckt da ja fast darin.
Na, also wenn man jetzt der Wissenschaft zugeneigt ist, so wie Katharina und ich das sind, dann muss man sagen, sind die Studien schon auch, die können einem schon ganz schön Angst und Bange machen. Ja, sowohl zum Thema Klima als auch zum Thema Demokratie, wenn wir sehen, wie viele Menschen sich abwenden von der Politik, weil sie sagen, bringt ja eh nichts, die da oben und so. Und da könnte man schon den Kopf in den Sand stecken und sich von diesem Gefühl aber überhaupt nicht einnehmen zu lassen. Dafür braucht es den Mut. Und in unserer Definition ist Mut Angst haben und trotzdem tun. Ja, weil der Mut braucht ja die Angst, sonst brauche ich keinen Mut. Also wenn keine Angst da ist. Das heißt, wir sind uns schon bewusst, dass ein paar Dinge auch kritisch sind. Und das wollen wir auch nicht schönreden, in keinster Weise. Aber dieser Appell eben zu sagen, komm, wenn wir nichts tun, dann geht auf jeden Fall, also dann werden diese schlimmen Dinge, die prognostiziert sind, auf jeden Fall kommen. Aber wir können so viel tun und ne, zack, sind wir wieder in der Zuversicht und im Handeln. Aber wir sind uns sehr klar darüber, dass man dafür auch Mut braucht heutzutage.
Und dass man vielleicht auch andere Menschen braucht, die man da mitnimmt. Ihr sprecht von Menschen, die das vielleicht gerade nicht haben, die vielleicht eher ein bisschen am Nörgeln sind, eher die Dinge negativ sehen, vielleicht die Pessimisten unter uns. Wie gehen wir mit denen um?
Also ich finde, da gibt es so zwei Handlungsstränge. Das eine ist, dass man erstmal gucken muss, sich selber gut zu schützen. Das ist wie im Flugzeug, wenn die dann erklären, wenn der Druckverlust da ist, dann muss man erstmal sich die Maske aufsetzen und dann seinem Nachbarn. Und so ist es ein bisschen mit der Negativität. Ich muss erstmal gucken, ob ich stabil bin, und dann kümmere ich mich um den anderen. Das heißt, jeder muss für sich gucken, wie viel Dosis von Negativität vertrage ich eigentlich. Und erdulde ich das eigentlich oder tue ich etwas? So. Das heißt, diese Selbstfürsorge ist an der Stelle wahnsinnig wichtig. Und der zweite Aspekt ist eben zu gucken, ist da jemand mir gegenüber, der an sich sehr selber gerne anders hätte, sage ich mal, aber in so einem Loch drin sitzt. Dann ist es eine wirklich gute Geschichte, den Perspektivwechsel anzuregen und zu sagen, schau mal, ja, immer unter der Annahme, ich verstehe dich, ich höre dich, aber schau mal, wenn wir darauf gucken, also den Fokus umzulenken. Und dann gibt es aber Menschen, die, ehrlich gesagt, ich würde mal sagen, das sind die Professionsnörgler, die wollen das nicht verändern. Und das ist legitim, das ist deren eigene Entscheidung, aber dann ist es auch legitim für mich zu sagen, ich setze mich dem Dauerstrom an Negativität auch nicht mehr aus. Und diese Unterscheidung finde ich sehr wichtig und die kann man natürlich nicht immer klar voraussagen, ne? Ist es Kandidat A oder Kandidat B? Aber wir Menschen haben ein gutes, untrügliches Bauchgefühl dafür, was für jemanden habe ich da eigentlich vor mir. Und deswegen würde ich immer sagen, Selbstschutz steht an erster Stelle, Selbststabilität. Und an zweiter Stelle steht, ist ein Engagement an der Stelle lohnenswert? Es gibt ja auch Menschen, die ehrlich gesagt, die verdienen Geld mit der Negativität. Und denen würde ich keinen Mühe meiner Kraft schenken, sondern würde ich immer eher meine Kraft in die stecken, die quasi Geld mit der Positivität verdienen. Na, die gestalten. Das heißt, ich lenke dann die Energie immer in den Möglichkeitsraum.
Ja.
Und ja, da wollen nicht alle hin. Legitime Entscheidung, aber eben auch legitime Entscheidung, sich zu schützen.
Mir fällt gerade ein, dass das Gegenteil davon, also von diesem ständigen Nörgeln und alles negativ sehen, mich persönlich manchmal auch anstrengend bei anderen Menschen. Das sind dann Menschen, die man fragt, wie es ihnen geht, die grundsätzlich nur Superlative in petto haben. Also das ist immer, denen geht's großartig, fantastisch, da läuft's einfach im Leben. Ja, also da ist so alles toll und alles gut. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen differenzieren. Und das hast du zu Beginn schön zu sagen, die Herausforderungen zu sehen und trotzdem den Blick auf das Gute zu legen.
Also diese ganz fantastischen Lebensläufe und Menschen und einfach, also das gibt's alles und das finde ich toll und ich gönne das. Ja, der Kölner sagt, man muss Jönne gönne. Tue ich. Aber ich glaube, dass wir nicht ignorieren dürfen. Also wir sind Teil von all dem, was passiert. Und nur weil das bei mir gerade saugut läuft, heißt es nicht, dass ich nicht, bitte nicht, meine Anteilnahme verwehre, meine Mitwirkung verwehre und vielleicht gerade, weil es mir so gut geht, einen größeren Teil vielleicht sogar liefere am Gemeinwohl und an der positiven Transformation der Gesellschaft und unserer Wirtschaft. Und deswegen würde ich immer versuchen, diese Menschen gewinnen zu wollen, dafür zu sagen, das ist großartig, komm, bitte, dann pack deinen Teil rein, du kannst mehr schultern gerade als andere. Weil so letztendlich entsteht Gemeinschaft. Es können nie alle gleich viel tragen. Ja, und wenn ich zum Beispiel auf die Kinder gucke, war das auch uns so wichtig, dass Kinder brauchen Zuversicht. Und wenn man sich die Studien anguckt, wie viele depressive Kinder es mittlerweile gibt, wie unglücklich die in die Zukunft gucken. Und ich denke, ja, sie erleben auch die ganze Zeit nur diese Superlative, entweder die für sie aber nicht erreichbar sind. Das erleben sie in den Medien, in sozialen Medien. Oder sie erleben Streit, Abwertung, Missgunst und diesen ganzen Geisterbahnkram. Und deswegen glaube ich, sind wir alle in der Verpflichtung, unabhängig von unserer Startposition, die wir gerade haben, zum Gemeinwohl beizutragen. Weil in dieser Welt ist nun mal jetzt die Demokratie auf der einen Seite und der Klimaschutz auf der anderen Seite unsere vordringlichsten Anliegen. Für uns alle.
Ja. Ja, find ich schön, den Gedanken zu sagen, ich würde es fast noch ein bisschen drastischer formulieren, je mehr wir haben und je besser die Startchancen sind, die wir mitbekommen haben. Und die haben wir meistens gar nicht verdient, persönlich. Ne? Das ist etwas, das wird uns in die Wiege gelegt, dass je mehr Privilegien wir genießen, desto mehr Verantwortung bringen die auch mit sich.
Absolut.
Ich will auf einen amerikanischen Organisationspsychologen zu sprechen kommen, Adam Grant, den kennst du, ja, ich entnehme es deinem Kopfnicken. Der setzt sich grundsätzlich auch für eine positive, optimistische Denkweise ein, sagt aber gleichzeitig, und da will ich gerade mal ein Zitat vorlesen, es ist ein Fehler, jeden dazu zu drängen, optimistisch zu sein. Die Welt braucht auch Pessimisten. Optimisten mögen Probleme vielleicht lösen können, aber Pessimisten erkennen sie früh genug. Meine Frage, die ich damit verbinde, ist, was liegt eigentlich Gutes in einer pessimistischen Denkweise?
Also das ist interessant, weil ich hätte jetzt die wahrscheinlich nicht, die er da wohl meint, nicht als Pessimisten bezeichnet, sondern als Skeptiker.
Ja.
Und es gibt Menschen, die gucken skeptisch, bestimmt auch auf das Buch, die gucken skeptisch auf, wenn Leute sagen, guck mal hier, es hat geklappt. Wir sehen es in Unternehmenstransformationsprozessen, da sind die auch, die Skeptiker, die sagen, naja, ob das gut geht, und die werden sehr oft abgewertet. Das finde ich wirklich problematisch, weil jedem ist es bitte erlaubt und freigestellt, auch einen kritischen, skeptischen Blick darauf zu werfen. Und da sind auch Aspekte drin, die wir vielleicht in all unserem Überschwang des Optimismus gar nicht erkannt haben. Insofern gebe ich diesem Zitat an sich vollkommen recht. Aber das Skeptische bleibt für mich noch im Möglichen. Und ich glaube, das ist der Unterschied zu einem Pessimisten, der vielleicht ist auch ein sprachliches Thema in der Übersetzung, weil der Pessimist eher für mich so derjenige ist, der das schlecht redet. Aber es ist halt meine Definition.
Ja.
So, und ich glaube, der Skeptiker bleibt irgendwie im Möglichen, der wägt ab, der bringt Argumente vor. Das finden ja Führungskräfte oft total anstrengend. Also da kriegt man ja so schnell, wie man gar nicht gucken kann, den Widerstandsstempel auf den Hintern gedrückt. Und das finde ich falsch. Ja, also typologisch betrachtet ist es ein Miteinander aus denen, die vorrennen und denen, die die Nachhut bilden und denen, die immer wieder auch überprüfen, ist es richtig, was wir hier tun? Na, macht das Sinn? Und deswegen würde ich sagen, braucht es alle und der Dialog gelingt dann, wenn wir einander nicht abwerten dafür. Also wenn die Superoptimisten nicht sagen, ja, du immer mit deinem Pessimismus,
Ja.
Sondern schnell bei der Abwertung, dann gelingt der Dialog natürlich nicht. So, wie können wir diese skeptische Kraft, nenne ich es jetzt mal, nutzen? Das wäre für mich die Frage an der Stelle.
Ja, ich finde es sehr spannend, dass du den Begriff der Skepsis erwähnst. Ich befasse mich da viel damit, weil ich glaube, eine skeptische Haltung Menschen und Situationen und Zeiten gegenüber ist was ganz Wertvolles. Skeptikos ist ein Begriff aus dem Griechischen und der heißt im Grunde, also in seiner ursprünglichen Bedeutung, das Urteil zurückhalten und etwas in der Waagschale behalten. Das heißt, sein Urteil oder seine Bewertung zu einer Situation oder einem Menschen, solange es geht, zurückzuhalten, um genügend Informationen zu sammeln und hinterher eine gute, kluge Entscheidung zu treffen. Das heißt, die Skepsis als Grundeinstellung eines Menschen halte ich für was ganz Wertvolles, wenn, und da ist jetzt die Unterscheidung, glaube ich, wichtig, das hast du schön beschrieben, wenn es halt nicht zum Pessimismus wird. Also wenn es eben nicht insofern ein Extrem darstellt, und da haben die alten Griechen sich ja auch viel damit beschäftigt, was passiert, wenn die Skepsis dann im Extrem gelebt wird, wenn es dann halt nicht dazu kommt, dass man alles schlecht redet und sofort in den Widerstand geht und Dingen dann auch gar keine Chance mehr gibt, dass sie in die Welt kommen.
Das heißt, die Skeptiker sind unsere Qualitätsbeauftragten.
Ganz genau.
Ah, das finde ich spannend. Ja, also es entspricht meinem Gefühl, hätte ich jetzt nicht so wie du belegen können, aber es entspricht sehr meinem Gefühl. Und es ist ja immer die Frage, wie bewerte ich das, was ich als Reiz aufnehme? Ne? Bewerte ich es grundsätzlich positiv, dass jemand eine kritische Frage stellt und da auch hartnäckig bleibt, oder bewerte ich es als Kritik, weil es meinen Selbstwert irgendwie bedroht, weil ich mich hinterfragt fühle oder so? Ne? Und dann geht es ja so schnell in die auf die Abwertungsrutsche. Insofern ist wahrscheinlich ein qualitätsvoller Dialog auch dadurch gekennzeichnet, dass er Skeptiker einschließt und dass es als Chance zur besten Lösung letztendlich gesehen wird.
Ja, weil es uns auch ein bisschen in so eine abwartende Haltung bringt und davon abhält, was wir ja irgendwie auch gerne und häufig tun, auch wenn es gar nicht so bewusst getan wird, dass wir eben sofort in eine Bewertung gehen. Also wir erleben eine Situation, wir beobachten etwas, wir haben eine Wahrnehmung, und anstatt das einfach neutral wahrzunehmen und so ein bisschen abzuchecken, nehme ich das richtig wahr oder unterliege ich da Wahrnehmungsfehlern, sind wir sofort dabei, ein Urteil zu fällen und sofort dabei zu bewerten. Und das macht natürlich den Diskurs, von dem du gerade sprichst, extrem schwierig, weil wir sofort einen Stempel auf Menschen pressen, weil wir sofort in Kategorien denken, und dann ist es schwierig, da anzuknüpfen.
Ja, und ich sag mal, es gibt ja auch so Persönlichkeitsmodelle, die einem irgendwie suggerieren, man ist so oder man ist so. Also wenn ich jetzt mal in mein Repertoire gucke, dann würde ich sagen, es gibt Themen, da bin ich skeptisch. Oh ja, bitte. Und dann gibt es Themen, da bin ich total euphorisch und kaum zu halten. Und dann gibt es noch Themen, da ist es in der Mitte, da bin ich sehr ernst. Also es gibt, wir alle haben diese Palette. Und das ist auch ein bisschen unser Plädoyer für das, was wir im Buch machen, zu sagen, wenn du dich so reinziehen lässt in die Empörung und in die Negativität, dann ist diese Palette weg. Ja, man sagt, früher hat man auch gesagt, ne, der Volksmund hat gesagt, Wut macht dumm. Und das ist auch so, weil wir natürlich nicht an unsere kognitiven Kompetenzen, wo all diese Varianz auch drin ist, an die kommen wir ja nicht mehr ran, wenn wir im Flight-or-Fight-Modus sind. Und deswegen würde ich sagen, wir sind ja alle viele. Und wenn man selber mal nachbuddelt bei sich, in welchen Sachen man selber skeptisch ist, hat man in dem Augenblick vielleicht auch mehr Geduld mit dem skeptischen Gegenüber.
Ja. Ja, ich sehe in allem, was du beschreibst, im Grunde eine Frage, auf was fokussieren wir uns im Leben? Also welchen Dingen, welchen Menschen, welchen Themen geben wir Raum und wo fokussieren wir uns drauf? Vielleicht passt es doch dazu, dass wir auf dieses Thema Fokus mal zu sprechen kommen, weil ich deine Arbeit in dem Bezug wirklich sehr schätze. Und die Frage, wie das auch in Unternehmen gelingen kann, dieses fokussierte Arbeiten und diese Konzentration eben auf das, was wirklich wichtig ist. Es gibt ein Zitat auch bei euch im Buch, Meetings sind das neue Rauchen, Jule Tschankowski. Ich habe auf dem Schreibtisch meines Mannes liegt ein Buch, das heißt Sitzen ist das neue Rauchen. Also man ist sich da nicht einig, das Sitzen scheint nicht ganz so dienlich zu sein. Die Meetings, und da schließt ihr euch, glaube ich, mit der Meinung an, offenbar auch nicht so sehr, ist natürlich jetzt ein großes Thema wäre. Aber was zum Thema Fokus magst du uns noch damit auf den Weg geben? Was steht uns im Weg und was brauchen wir wieder mehr?
Also es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen Zuversicht und Fokussierung. Also wenn wir im Unternehmensalltag, ne, den ganzen Tag in Meetings rumsitzen, die Multitasking-Quote in Meetings, das hat Microsoft in der Trendstudie gemessen, ist um 60% gestiegen seit 2020. Das heißt, wir machen quasi sitzen in Meetings online und machen parallel etwas anderes. Dann muss man sagen, Multitasking, und das ist gefühlt 1 Million Studien gemessen, funktioniert nicht bei konzentrationsbedürftigen Aufgaben, es stresst und es erschöpft. Das heißt, ein großer Teil unseres Alltags erleben wir uns A, nicht wirksam, weil wenn ich in einem Meeting bin, was eigentlich für mich nicht interessant ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Wertbeitrag leiste, gering. Das heißt, ich erlebe mich nicht Wertbeitrag leistend. Das ist aber das, was uns abends nach Hause gehen lässt, zu sagen, war ein cooler Tag, weil das ist das, was ich heute geschafft habe. Das heißt, ich sitze da rum und ich stresse mich und erschöpfe stärker. Und wir haben eine Quote von plus 158% Meetings seit 2020. Und am Anfang war das erklärbar über die Kontaktbeschränkungen. Aber die sind ja nicht mehr da. Wir gehen zurück ins Büro und die Meetingquote steigt weiter. Und das ist relativ fatal, wie gesagt, für das Selbstwirksamkeitserleben. Das ist auch relativ fatal für das Stresserleben, was hochgeht. Es gibt die erste Diagnose, ist kein Terminus technicus, Zoom-Fatigue. Es wird untersucht von der Jutta Rump mit einem Team. Menschen, die in tiefer Erschöpfung sind durch die Online-Meetings. Es ist wahnsinnig interessant, könnte man eine ganze Folge zumachen, Anna. Insofern würde ich sagen, wenn ich so möglichkeitsorientiert drauf gucke, würde ich immer sagen, was kann das Meeting, dass so viele Leute das tun, obwohl sie es eigentlich nicht mögen? Wir sind ja Täter und Opfer zugleich im Thema. Welche Sekundärnutzen hat so ein Meeting? Und da sehen wir in Unternehmen, dass viele sagen, naja, ich werde ja sonst nicht gesehen. Ich will doch meine Leistung zeigen und ich sehe die anderen doch auch gar nicht mehr. Also alle Gründe auf sekundärer Basis, die genannt werden, haben wenig mit dem eigentlichen Thema zu tun, nämlich eine Arbeit gemeinsam zu erledigen. So, und deswegen ist auch im Thema Fokus nichts, wie es zu sein scheint, sondern wir müssen immer gucken, warum agieren wir Menschen so, welchen Nutzen oder Sekundärnutzen hat das Ganze? Und das ist so der eine Teil zum Thema Meetings. Ich versuche den Unternehmen immer auch so Sportbilder mitzugeben, wie Staffellauf, ne? Wenn du Olympia sein willst, musst du jeden Tag trainieren, wie die Leute den Staffelstab übergeben, wer wann startet, wie das Zusammenspiel ist. Und wenn man das übertragen könnte auf die Meetings, zu sagen, wir wollen wirklich die besten Ergebnisse erzielen, also müssen wir trainieren, wie wir das tun, dann kommt man in einen positiven und auch zuversichtlichen Flow. Und insgesamt muss man sagen, das ganze Thema Fokus, wir haben es in der Studie auch gemessen, wir werden im Schnitt alle 4 Minuten unterbrochen. Und da können wir einfach keinen klaren Gedanken fassen, sondern wir gehen in Stressmodus rein. Und in diesem Stressmodus sind wir bei Flight or Fight. Das können wir nicht schön, also das können wir nicht, das ist quasi der neue Säbelzahntiger. Und in diesem Modus ist das Wirksamkeitserleben, aber auch Zuversicht kaum möglich. Und mich wundert das gar nicht, dass so viele Leute weniger arbeiten wollen, keinen Bock mehr haben aufs Büro, weil die Zufriedenheitspflaster, die da geklebt werden, die können nicht wieder gut machen, dass das eigentliche Arbeitserleben kein gutes ist. Und das ist unser Plädoyer und auch unser Ansatz bei Focus Company, zu sagen, wir müssen das Arbeitserleben an sich stärken. Das ist wieder selbst, also ne, Empowerment, Selbstwirksamkeit, Bedeutsamkeit. Also es macht einen Unterschied, ob ich da bin. Ich habe Einfluss auf der Arbeit. Also diese Themen so gestärkt werden, dass die Leute sagen, Arbeit ist ein guter Ort. Und das ist auch das, was wir im Zuversichtsbuch, haben wir eine kleine Runde gedreht über die Arbeit, weil in einer krisenbehafteten, instabilen, unsicheren Welt, die in Teilen so bleiben wird, hat Arbeit das Potenzial, ein richtig guter Ort zu werden, wo ich Beherrschbarkeit erlebe, Wirksamkeit erlebe, Kompetenz erlebe. Und das, würde ich sagen, ist vielleicht ein New Work 5.0, dass wir den Unternehmen, dass wir diese Chance nutzen, und dass das fokussierte Arbeiten einfach ein Kernelement. Nicht das einzige, aber ein Kernelement.
Du hast jetzt ein paar Mal den Begriff Stress erwähnt und hast auch in deinem Buch, und ich weiß, dass ihr auch zusammenarbeitet mit dem Professor Volker Busch, ist ein Zitat in dem Buch drin. Da stellt er sich die Frage, wie schädlich ist Stress wirklich? Und er sagt, und das ist jetzt eben wörtliches Zitat, Stress hat sogar unterm Strich viel mehr positive als negative Aspekte und er ist weit besser als sein Ruf.
Ja.
Können wir noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Was sind die negativen Anteile von Stress, von denen du jetzt wahrscheinlich auch gerade gesprochen hast, die uns dann im Weg stehen? Und wo hilft uns Stress?
Also grundsätzlich ist ja Stress erstmal aktivierend. Es aktiviert uns natürlich erstmal in Richtung Flight or Fight. So. Wenn's extrem ist. Aber grundsätzlich, also das ist das, was durch unseren Körper da durchfließt, ein Cocktail quasi soll uns aktivieren, soll uns fokussieren. Ne, auf das, was da jetzt gerade als bedrohlich oder wie auch immer bewertet wird. So, das Problem fängt an, wenn wir eine Flatrate erleben. Also wenn das nicht mehr in der Logik von Anspannung, Entspannung funktioniert. Das ist schon mal ein Teil des Problems. Und wir haben ja viele Menschen auch interviewt im Kontext der Studie. Und dann haben wir gefragt, und aus diesem Ich muss noch Modus, wann kommst du da raus? Und dann haben die gesagt, na, eigentlich nie. Weil wenn ich dann von der Arbeit nach Hause komme, dann sage ich, ich muss noch den Müll runterbringen. Wenn ich den Müll runterbringe, kann ich gleich das Paket beim Nachbarn abholen und dann kann ich gleichzeitig den Hund noch rausführen und keine Ahnung was noch machen. Das heißt, diese Grundlogik von Entspannung findet kaum mehr statt. Und dann kommen wir in diese negativen Stressfunktionen rein, dass der Körper nicht mehr entspannen kann, dieses permanente Grübeln, diese Gedanken, das Sorgen machen. Und man muss sich das so, wenn man es so ganz praktisch erklärt, wenn wir einmal in diesem Fokus sind, suchen wir auch mehr davon. Weil wir wollen permanent unsere Annahme in der Umwelt bestätigt sehen. Das heißt, wir suchen dann nach dem, was stressig ist, wir suchen nach dem, was nicht gelingt, um diese negative Annahme quasi weiter zu stärken. Und das ist so ein blöder Teufelskreis.
Also in dem Moment, in dem der Zustand permanent ist, ist er eher schädlich.
Ja.
Und in dem Moment, in dem er uns aktiviert, Dinge zu tun, ist er fast schon dienlich.
Genau. Das sichert Überleben, wenn man es mal im Extrem sagt. Aber es macht uns auch an anderer Stelle einfach aufmerksamer.
Fight or Flight hast du jetzt als einen bekannten Mechanismus beschrieben. In eurem Buch lese ich, dass es ein weibliches Äquivalent dazu gibt. Das war mir neu. Tend and befriend, glaube
ja,
ich.
Ja, das also ist so wahnsinnig spannend. Das ist auch gar nicht so alt, seitdem das so erforscht worden ist. Also es ist quasi eine zusätzliche Reaktion, schützen und binden. Und das erklärt für mich zum Beispiel das Phänomen, dass oft, wenn in Krisenteams Frauen drin sind, kooperative Lösungen gefunden werden. Weil eben zwischen Flucht und Kampf noch diese dritte Alternative auftaucht, nämlich zu gucken, wie können wir das über den kooperativen Weg lösen. Und deswegen ist es auch aus meiner Sicht so sehr fatal, davon Soft Skills zu sprechen. Das sind Hard Skills. Es kann auch eine knallharte Verhandlung sein, über Kooperation zu lösen. Es ist aber trotzdem ein anderer Weg, als dem anderen einfach nur einen auf die Nase geben zu wollen.
Ja.
Und ihn unterdrücken zu wollen. Und deswegen ist das, also als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, habe ich gedacht, oh, wie wunderbar. Wir haben, wenn uns das bewusst ist, haben wir noch viel mehr Möglichkeiten. Und es gibt mit Sicherheit Situationen, wo das eine oder das andere eher angesagt ist. Aber wenn wir mehr über Kooperation lösen könnten, dann wäre die Welt einfach ein friedlicherer Ort.
Also ich habe das mit Begeisterung gelesen, also die Differenzierung in meinen amateurhaften Worten jetzt zu sagen, dass das männliche Geschlecht eher Fight or Flight, also entweder bei einem Widerstand oder bei einem Angriff vielleicht eher auch in den Gegenangriff übergeht oder sagt, nee, damit will ich nichts zu tun haben, weg da. Also die Fight-Variante, die Flight-Variante. Und die Frauen eben, und das scheint ja auch irgendwie von der Evolution her bedingt zu sein, dass die eben die Familie beschützt haben und zu sagen, ich muss eigentlich hier auf jemanden aufpassen, vielleicht auf die kleinen Kinder, und ich biete dem Gegner in Anführungszeichen Freundschaft an und versuche, wie du es gerade beschrieben hast, kooperativ ein Thema oder ein Problem zu lösen. Und das sehe ich halt schon auch, dass das eine wichtige Fähigkeit ist oder ein Hard Skill in dem Fall, wie du es beschreibst. Und ihr sagt das auch in eurem Buch. Ihr sagt, dass der Grundstein zur Bewältigung von Krisen die Kooperation ist. Und wenn wir von Kooperation sprechen, dann sind das die zwischenmenschlichen Beziehungen. Die braucht es
dafür. Ja, und das, ich bin ja immer so sehr vorsichtig in dieser Männer-Frauen-Debatte, weil ich bin ein großer Fan von gemischt-geschlechtlichen Teams.
Mhm.
Also in einer Vielfalt auch an der Stelle,
ja.
Die eben die Beleuchtung von allen Seiten ermöglicht. Und deswegen ist es natürlich problematisch, wenn wir nicht ausreichend Frauen in Aufsichtsräten sitzen haben, in Vorständen sitzen haben. Also diese ganzen Bemühungen auch von vielen großartigen Wirtschaftslenkerinnen, da diesen Proporz zu verändern, die sind so wichtig für eine gelingende Welt. Weil wir müssen ja, wenn wir es ganz global betrachten, sind wir ja in der Auflösung des Protektionismus. Wir sind, die ganze Globalisierung ist auf Kooperation vom Prinzip her angelegt.
Mhm.
Der Nummer kommen wir auch gar nicht mehr raus. Mhm. Und wir sehen jetzt auch Frieden, ne, kriegen wir nur hin, wenn wir uns zusammentun, wenn Stärke da ist. Deswegen am 9. Juni, ich mache einen kleinen Disclaimer, ist Europawahl, bitte geht alle wählen. Es ist so wichtig, da wird über Europa mit entschieden.
Ja.
Und ich bin, wie gesagt, großer Fan von dieser gemischt geschlechtlichen Perspektive. Dafür muss es aber gleichberechtigte Meinungen geben.
Mhm.
Und da ist eben die Unterrepräsentanz von Frauen problematisch, weil oft werden auch diese kooperativen Vorschläge eher belächelt, muss man sagen, weil es eben nicht dem klassischen Muster entspricht. Und da fände ich eine Veränderung äußerst positiv. Und da bin ich nicht im Entweder-Oder. Ja, also früher haben wir es so gemacht, jetzt müssen wir es wieder so machen, wie alle Frauen das sagen, sondern ein gleichwürdiger, gleichberechtigter Diskurs, der ist da angesagt.
Und das spiegelt in dem Fall auch die Kooperation für dich wieder, dass man sagt, das sind ganz unterschiedliche Meinungen, vielleicht ganz unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Expertisen, Hintergründe, Kulturen, Geschlechter. Und dann zu sagen, eigentlich ist diese Zusammenstellung dieser ganz diversen Gruppe ist eigentlich etwas sehr Besonderes und etwas sehr Wertvolles, wenn man es eben auch nutzt und nicht sofort in den Widerstand geht und sagt, sobald der andere eine andere Meinung hat oder eine andere Herangehensweise, ist das gleich etwas Schlechtes, sondern das eher zu nutzen.
Da sind wir beim Zuhören, Hanna.
Mhm.
Also wir kommen immer wieder auch an bei diesem Kern, ne, in dem Dialog, beim Zuhören. Höre ich überhaupt, was der andere sagt? Ich höre aber nur zu, wenn ich selber nicht in diesem Empörungsmodus stecke. Weil dann bin ich schon beim, ich will dem auf die Nase hauen. Oder sehe zu, dass ich wegkomme. Das heißt, diese Entempörung der Gesellschaft quasi ist die Chance, wieder zuzuhören. Wenn wir zuhören, haben wir alle Zugriffe auf unsere kognitiven Kompetenzen, auf unsere Lösungsmöglichkeiten. Und dann haben wir überhaupt die Chance, mit Diversität wirklich umzugehen.
Mhm.
Also wir sehen das ja auch jetzt in den Unternehmen, wird es teilweise wirklich direktiver wieder.
Ja.
Schluss mit New Work, Schluss mit lustig hier, Schluss mit Diversity. Also wer macht jetzt gerade die Ansagen? Wir sehen, dass bestimmte Unternehmen wieder so sehr Männer-Macho-Sprüche irgendwie loslassen, auch in der Wirtschaft, auch in der Politik jetzt in Teilen, wo ich nur denke, Leute, unser Land muss sich dringend transformieren.
Mhm.
Für Change brauchen wir positive Zukunftsbilder. Wir brauchen Zuversicht, wir brauchen Ermutigung, wir brauchen Kooperation und nicht Aufwärmen von von alten Konzepten, die eben noch sehr männlich dominant geprägt waren, sehr hierarchisch geprägt waren. Da kommen wir nicht in die Transformation. Und deswegen, ne, wer es auch immer hört, was wir beide hier so miteinander besprechen, fände ich sehr, sehr gut, wenn dieser Impuls zu dieser Gleichwürdigkeit, dieses einander zuhören, wenn das mehr stattfindet. Ich begleite manchmal Vorstandsteams auch in Konflikten. Und es gibt so Abende, da gehe ich nach Hause und denke, Weltfrieden ist unwahrscheinlich.
Mhm.
Weil fünf Menschen in einem sehr privilegierten Umfeld, sozial komplett abgesichert, es kaum mehr schaffen, einander zuzuhören und sich deswegen wirklich die Birne einkloppen. So, deswegen Empörung runter, Zuhören rauf,
ja.
Kooperationsgen anschalten. Und das ist ja, der Joachim Bauer schreibt ja diese hervorragenden Bücher auch zu diesem Thema. Prinzip Menschlichkeit zum Beispiel, das kooperative Gen, das sind sehr lesenswerte Bücher, wo man sehr ermutigt wird, an das Gute, an diese Kompetenzen von Menschen zu glauben.
Jetzt glaube ich, werden viele, die uns zuhören, zustimmen, dass es diese Transformation braucht. Vielleicht eine Frage zum Abschluss, liebe Vera, und ich weiß, dass die sehr groß ist, diese Frage, und die wird wahrscheinlich werden wir die vielleicht nicht beantworten können in Gänze, aber zumindest doch mal versuchen, ein paar Möglichkeiten zu finden. Wie gelingt denn das? Wie gelingt diese Veränderung in diesen Menschen, im Denken, in der Haltung, sich einzulassen auf neue Konzepte und da zuversichtlich drauf zu blicken?
Also der Anfang von all dem ist nicht der Mangel oder die Dringlichkeit.
Mhm.
Der Anfang von all dem ist, wie könnte es sein?
Ja.
Wie könnte es sein, wir wollen was haben? Weil es geht ja auch ehrlich gesagt, was bis gestern passiert ist, ist wurscht. Also wir können so die Köpfe einschlagen über die Vergangenheit. Was war richtig, was war falsch? Interessant ist, wie wollen wir es haben, welche Möglichkeiten haben wir? Und das ist so ein Punkt, wo man auch, finde ich, also wo es für mich sehr erhellend war zu verstehen, dass 90% unseres Alltags werden wir durch Routine geleitet.
Mhm.
Und die Routine ist unser Erfahrungswissen. Das heißt, die Routine ist das Gestern. Das heißt, das Heute wird durch das Gestern gesteuert. Und ein Teil ist dann eben Nachdenken. Aber wenn du morgen zu Starbucks gehst, wirst du schon 9 Fragen gefragt, die du wo du kognitive Energie brauchst, ja. Wo ich sagen würde, bitte nicht so viel unsinnige Entscheidung treffen, weil diese Denkenergie, davon haben wir nicht so viel, das für unseren Körper anstrengt, brauchen wir für die wichtigen Dinge,
mhm.
für die zukünftigen Dinge. So, damit es aber klappt mit der Denkenergie und mit dem Zwischenhirn quasi, wo auch die Emotionen sind, brauchen wir ein attraktives, für uns Menschen interessantes Zukunftsbild.
Mhm.
Und wir sehen das an dieser Verzichtsdebatte zum Klimaschutz. Die geht total nach hinten los, weil sie die ganze Zeit Kampfmuster aktiviert. Wie können wir denn in ein positives Bild von einem schönen Leben im Einklang mit der Natur kommen?
Mhm.
So, diesen Unterschied, den kann man mal so für sich selber vertesten. Mein Ausbilder Gunther Schmidt, der nennt das Problem Lösungsgymnastik.
Mhm.
Da kann man mal gucken, wie geht es mir eigentlich, wenn ich gucke nur auf Verzicht, auf Problem. Was passiert mit meinem Körper? Habe ich dann Lust auf die Zukunft? Und was passiert, wenn ich anfange, mir Möglichkeiten zu erdenken? Wie könnte das sein? Wie könnte mein Beitrag sein? Wie könnte uns das gemeinsam gelingen?
Mhm.
Was dann im Körper resoniert. Und der Unterschied ist extrem. Und wenn man das ein paar Mal hin und her macht, dann bildet sich auch richtig so ein Unterschied, den man spürt, zu sagen, okay, ich nehme bitte die Variante Zukunft. Und das ist etwas, was in Deutschland nicht so gelebt wird mit diesem positiven Zukunftsbild. Wir kommen immer eher aus dem Mangel und der Dringlichkeit.
Mhm.
Und da stecken so Sätze hinter wie, es muss nur schlimm genug sein, dann werden sich die Menschen ändern. Und das ist einfach Quatsch. Weil man müsste sagen, es muss nur schlimm genug sein, dann sind alle limbisch.
Mhm.
Und wenn alle limbisch sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie saugute Lösungen für die Zukunft haben, einfach gering.
Ja.
Weil kein Zugriff auf das Kognitive. Insofern, Transformation beginnt immer mit dem, wie wollen wir es haben. Und diesem inspirierenden, idealerweise miteinander entwickelten Bild von der Zukunft. Und da spielt es eine große Rolle, dass wir auch als Gemeinschaft daran beteiligt werden, als Gesellschaft daran beteiligt werden, diese Zukunft zu gestalten. Da fängt Demokratie in der Schule an, schon in der Kita, auf der Arbeit. Deswegen ist mein Engagement für New Work ungebrochen.
Ja.
Ja, weil es heißt, Einfluss nehmen, Bedeutsamkeit haben, damit wir diese Bilder von der Zukunft entwickeln können. Und diese ganzen Gap-Analysen, die gemacht werden in Unternehmen, das vielleicht noch,
mhm.
Bitte nicht mehr tun, weil da steht drin, was alles nicht geht, was alles schlecht läuft. Diese Gap-Analysen, die viele Beratungsunternehmen machen, die dann bei den Mitarbeitenden dazu führen, dass sie sagen, aber wir haben unser Bestes gegeben und jetzt kriegen wir hier eine Quittung mit einem negativen Beigeschmack. Mhm. Ja, also Potenziale messen. Die Leute fragen, was können wir besser tun? Ja, wo sind unsere Möglichkeiten? Um sie zum Teil der Transformation zu machen, und zwar von Beginn an. Das war jetzt ein bisschen lange Antwort, Hanna.
Ja, nee, das ist gut. Und ich will gerade noch mal einen Punkt aufgreifen, diese Lösungsgymnastik. Also zu sagen, weil das Zukunftsbild ist das eine und das ist eine wichtige Voraussetzung, wie du das beschreibst. Und gleichzeitig erlebe ich aber auch Menschen, die vielleicht ein ähnliches Zukunftsbild haben wie ich, wenn ich jetzt in ein Unternehmen komme und man sich die Frage stellt, was ist eigentlich gute Führung und wie erreicht man Ergebnisse? Und die dann aber einen ganz anderen Weg wählen dorthin. Das heißt, die sind überzeugt, dass ihr persönlicher Weg, den sie ja schon immer gegangen sind, dass der die Lösung ist, um genau zu diesem Zukunftsbild zu kommen. Und deswegen glaube ich, dass diese Offenheit, andere Wege zu gehen und dass auch andere Wege zu diesem Zukunftsbild führen können, dass es auch diese Offenheit braucht. Ja, weil oftmals ist man so gefangen vielleicht auch in der eigenen Vorgehensweise, dass man gar nicht mehr Gymnastik betreiben kann, um es in den Worten zu haben. Ja, und sich dann zu öffnen.
Ja, ich glaube, das sind die Momente, wo es ein bisschen Hilfe von außen braucht. Ja, also da, wo du beschreibst, dann bist du halt in dem Augenblick da für diese Teams. Das ist auch ein bisschen zu ordnen. Und wir müssen halt immer, finde ich, Hölle aufpassen, dass wir nicht in die Abwertung gehen. Mhm. Weil wie schnell bist du der ewig Gestrige,
ja,
wenn du erstmal ein flammendes Plädoyer für deine Lösung hältst, die halt 30 Jahre gut gegangen ist.
Ja.
So, und unser Gehirn, wenn wir einen Impuls kriegen, ne, Transformationsimpuls, es guckt ja erstmal einen Rückspiegel und sagt, wie war das denn das letzte Mal? Jetzt haben die meisten Unternehmen schon ein Schrotthaufen misslungener Change-Projekte. Mhm. Muss man mal ehrlicherweise sagen, immer noch um die 84-86% aller Veränderungsprozesse scheitern in Unternehmen. Wir nehmen das einfach hin, obwohl das seit 10, 15 Jahren gemessen wird. Das heißt, die Leute erinnern sich auf Zwischenhirnebene und sagen, beim letzten Mal war Mist, beim davor war auch Mist. Und also kommt so ein Weg-von-Impuls. Mhm. Oder es kommt ein von, das hat funktioniert und genau so müssen wir es jetzt wieder machen. Und es geht in Millisekunden in unserem Gehirn ab, ohne dass wir das kognitiv reflektieren. Wenn die Person das dann äußert und sagt, so müssen wir das machen und wird dann abgewertet, dann sagt man ja eigentlich, was bist denn du für ein Idiot? Ne, hast du nicht verstanden, dass deine Lösung funktioniert nicht.
Ja.
Deswegen würde ich immer eher sagen, völlig klar, dass uns erstmal angeboten wird innerlich, was funktioniert hat. Mhm, so, und Transformation ist immer kontextabhängig. Das heißt, ich versuche das auch immer sehr integritätsschonend quasi in den Unternehmen zu machen, wenn ich sage, wir können die Zeit heute nicht mehr vergleichen mit der Zeit vor dem iPhone. Mhm. Ja, die Dichte ist so hoch geworden. Das heißt, die Lösung bis gestern war wahrscheinlich genau richtig. Aber in Zukunft, also immer dieses Unterscheiden zwischen der Vergangenheit und dann die Person zu gewinnen, bedeutet aber auch Würdigung. Wir mhm. brauchen so viel mehr Würdigung für Beiträge. Nicht Augen verdrehen, nicht abwerten, sondern Würdigung, zuhören, nachdenken, einen ernsthaften Dialog. Und dann ganz sauber, wie wir es eigentlich auch von den alten Griechen gelernt haben, zu debattieren mhm. und zu diskutieren und dann zur bestmöglichen Lösung zu kommen. Und diese Abwertungstendenzen, ich sehe die sehr deutlich in den Unternehmen auch, nicht nur in der Gesellschaft, in Unternehmen eben auch, ist auch ein Spiegel, und die halte ich für fatal. Mhm. Und deswegen ist so mein Impuls immer, schenkt einander doch auch bitte ein Umfeld, in dem ihr euch zuhört und würdigt, dass jeder sein Bestes gibt und seinen Beitrag leistet.
Dem mag ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen, Vera. Das waren wunderbare Abschlussworte. Du hast jetzt so viele spannende Menschen empfohlen, so viele tolle Bücher und so viele Forscher und Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Ich möchte, und das jetzt nochmal ganz, ganz im Speziellen, euer Buch nochmal empfehlen. Mut zur Zuversicht. Ich habe das mit ganz, ganz großer Freude gelesen, werde da sicherlich für meine Seminare, für meine Vorträge das ein oder andere verwenden und euch da immer wieder auch ins Spiel bringen und erwähnen. Ihr macht eine ganz, ganz wunderbare und wertvolle Arbeit. Dafür ganz herzlichen Dank und auch für das wunderbare Gespräch, Vera. Danke dir.
Ich danke dir recht herzlich, liebe Hanna.